Zuhörer, wir begrüßen Sie herzlich zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Norbert Lied wird weitermachen in der Predigtreihe Biblische Entrückungslehre und so hören Sie jetzt den achten Teil mit dem Thema Der letzte Schritt des Unglaubens. Doch vorher hören Sie die Schriftlesung aus 2. Thessalonicher 2, die Verse 1 bis 12. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft.
Wir haben heute die Freude, dass Norbert Lied unter uns ist und wie schon angekündigt, das Thema biblische Entrückungslehre, der letzte Schritt des Unglaubens, darüber wird er sprechen. Wir wollen uns jetzt erheben und ich lese dazu die Worte aus der Schrift aus 2. Thessalonicher Kapitel 2 ab Vers 1. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit geoffenbart wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wunder der Lüge, und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit.
Es ist einige Wochen her, da haben wir über die ersten beiden Bibelverse gesprochen, von 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 1 und 2. Da haben wir versucht zu erklären, dass die Entrückung der Gemeinde Jesu wahrscheinlich, also nach meiner Erkenntnis, vor der großen Trübsal stattfinden wird. Das nur noch in einem Satz erklärt. Was dann nach der Entrückung geschieht, das wird jetzt in den folgenden Versen vom 2. Thessalonicher Brief Kapitel 2 erklärt durch den Apostel Paulus. Und heute geht es uns, wie gesagt, mit diesem Unterthema biblische Entrückungslehre, Unterthema, der letzte Schritt des Unglaubens. Das klingt gar nicht so gut, nicht wahr? Und wir bleiben heute stehen bei Vers 3. Ja, ich lese noch mal Vers 3. Der Abfall und das Aufkommen des Antichristen geht der sichtbaren Wiederkunft Jesu, also dem eigentlichen Tag des Herrn, das ist seine Ankunft, voraus. Da heißt es, dass niemand euch auf irgendeiner Weise verführe. Denn dieser Tag, also der Tag der Wiederkunft Jesu, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Das ist ein Bibelvers, denke ich, den viele Menschen schon bewegt hat, wahrscheinlich auch Sie. Vielleicht sind Sie oft daran hängen geblieben, ja, Abfall, was ist mit diesem Abfall gemeint? Wie sieht das in meiner Kirche aus, in meiner Gemeinde aus, in meinem Kreis aus? Wie sieht es in meinem eigenen Leben aus? Und darum wollen wir jetzt mal versuchen, von der Bibel her, ich kann nicht alle, es gibt so eine Fülle von Bibelversen, da könnte man alleine eine Bibelstunde drüber halten oder noch mehr, vielleicht sogar eine Bibelwoche, um das mal auseinanderzuhalten. Aber ich möchte doch mal versuchen zu erklären, was beziehungsweise wer ist mit dem Begriff Abfall überhaupt gemeint? Ja? Also Paulus sagt deutlich, der Tag des Herrn, unseres Herrn Jesus Christus, seine Wiederkunft, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Was bzw. wer ist mit dem Begriff Abfall gemeint? Ich bin der Meinung, das als erster Punkt, nachher versuchen wir dann zu erklären, was damit gemeint ist. Zuerst, was nicht damit gemeint ist. Ich glaube, dass damit nicht die wiedergeborene Gemeinde Jesu gemeint ist. Der Leib Christi. Ja, jetzt erschrecken Sie nicht. Ich versuche es zu erklären. Ich glaube, dass in diesem Zusammenhang hier nicht die wiedergeborene Gemeinde als Leib Christi gemeint ist. Manche nehmen eben an, dass nur die vom Glauben abfallen könnten, die an ihm sind. Ja? Man gibt dann ein Beispiel, man sagt, na gut, ein Knopf, der an der Jacke ist, der kann abfallen. Ein Knopf, der nicht an der Jacke ist, der kann auch nicht abfallen. Das heißt, man sagt, dass nur die wahre Christenheit, also die, die errettet ist, sich dem Glauben in Jesus entsagen kann. Das aber kann meines Erachtens hier in diesem Zusammenhang von 2. Thessalonicher 2 nicht gemeint sein. Wahre, wiedergeborene Kinder Gottes können in Sünde fallen. Das ist durchaus wahr. Und ich denke, das erleben wir auch alle. Wir können die erste Liebe verlassen. Wir können die Gemeinschaft mit Jesus Christus verlassen. Wir können die Welt wieder lieb gewinnen. Das alles macht das Preisgericht nach der Entrückung notwendig. Das ist der Sinn des Preisgerichtes. Dort werden wir dann nach unseren Werken beurteilt und wir können effektiv Schaden leiden. Wir können richtig Schaden leiden. Darum werden wir als Kinder Gottes auch diesbezüglich sehr ermahnt. Es wird uns gesagt, zum Beispiel 1. Johannes 2, 28. Und nun Kinder, achtet darauf, und nun Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Ja, heißt es da auf der einen Seite. Dass mit diesem möglichen sich lösen aus ihm, aus der Gemeinschaft mit ihm, aber nicht der vollkommene Abfall gemeint ist, wie er hier im 2. Thessalonicher Brief Kapitel 2 beschrieben wird, das wird ersichtlich aus 1. Johannes 3, 9. Wir müssen immer versuchen, die verschiedenen Bibelverse im Zusammenhang zu sehen. Im 1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 9 steht geschrieben, wer aus Gott geboren ist, und das ist eben der Unterschied, wer aus Gott geboren ist, also die sind jetzt angesprochen, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm, heißt es dort, und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Verstehen wir? Jetzt müssen wir diese beiden Verse zusammenziehen. Einerseits heißt es, passt auf, Kinder, dass ihr in ihm bleibt, damit ihr nicht zu Schanden werdet, wenn ihr kommt. Und auf der anderen Seite heißt es dann, Aber Kinder Gottes, die wiedergeboren sind, bleiben ja in ihm. Jetzt ziehen wir das zusammen und ziehen einen Strich drunter und versuchen das zusammenzuzählen. Ja, wie in der Schule. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, mit anderen Worten, ein wiedergeborenes Kind Gottes kann wohl aus der Gemeinschaft mit Jesus fallen. Das ist sehr tragisch. Durch das Dulden oder durch das Festhalten oder durch dem Beharren in der Sünde. Ein wiedergeborenes Kind Gottes kann auch die Welt wieder lieb gewinnen. Der Herr Jesus sagt zum Beispiel dem Apostel Petrus, Petrus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil an mir. Ja? Das heißt, Petrus, du brauchst die ständige Reinigung von dem Alltagsweg. Du selber, dein ganzer Körper muss nicht mehr gewaschen werden, denn du wirst von neuem geboren. Ja, du bist gerettet. Aber du befleckst dich im Alltag und davon muss ich dich immer wieder reinigen. Und wenn ich das nicht tue, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Ja, so steht es in Johannes 13. Ein wiedergeborenes Kind Gottes kann den Heiligen Geist betrüben, ja sogar dämpfen, sagt die Bibel im Epheserbrief, und muss sich dafür, wie gesagt, einmal vor dem Richterstuhl Christi verantworten. Sünde hat auch immer tragische Folgen. Sünde kann Züchtigung nach sich ziehen. Sünde kann sogar den Tod nach sich ziehen. Sünde kann uns Schaden bringen, wenn wir uns vor Jesus Christus verantworten müssen. Aber ein wiedergeborenes Kind Gottes kann, nach meiner Erkenntnis, nicht in dem Sinne von Jesus abfallen, dass er radikal verloren wäre. So wie es hier im 2. Thessalonicher Brief im Zusammenhang in diesem Abschnitt gemeint ist. Worum geht es hier? Es geht hier um Menschen. Man muss das immer im Zusammenhang sehen, ja? Das ist ja wichtig. Auch der 2. Thessalonicher Brief. Es geht ja hier, wenn man dieses ganze Kapitel liest, so wie das der Peter getan hat, es geht ja hier um Menschen, welche die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nie angenommen haben und ihr keinen Glauben schenkten, nicht um solche, die einmal wahrhaftig dran waren und dann abfielen. Verstehen wir das? Das wird ja gesagt in Vers 10 am Schluss, ja, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Um die geht es. Oder Vers 12, ja, dass sie der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Um diese Menschen geht es. Auch geht es bei diesem Abfall im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, nicht um den Abfall einzelner Gläubiger. Was wird hier beschrieben? Was wird hier eigentlich beschrieben? Von was für einem Abfall ist hier eigentlich die Rede? Nicht von dem Abfall eines Gemeindegliedes aus der Gemeinde, das ist da gar nicht beschrieben. Oder eines Kindes Gottes, das jetzt die Gnade verlassen würde, das ist hier gar nicht beschrieben. Sondern hier wird beschrieben im ganzen Zusammenhang ein Abfall, der sich global über die ganze Erde ausdehnt. Ein endzeitlicher, totaler Abfall in der großen Trübsal, der direkt mit dem Auftreten des Antichristen zu tun hat. Darum geht es. Dieser Abfall, der hier beschrieben wird, führt nicht erst zum Antichristen, sondern er hängt bereits mit ihm zusammen. Dass er aufkommt, der Antichrist, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens, das ist der Abfall. Das ist hier gemeint. Ja, wir sollten Vers 3 eigentlich ohne Punkt und Komma lesen. Das Auftreten des Antichristen, der sich in dieser Welt etabliert und die Menschheit an sich reißt, das ist der Abfall. Ohne Komma, ja. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist. Dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart ist. Das miteinander ist der letzte große Abfall in der großen Trübsal, bevor der Herr Jesus in Herrlichkeit wiederkommt. Und das, meine ich, sollten wir auch so verstehen. Wäre hiermit mit diesem Abfall die wirklich gläubige Gemeinde gemeint, dann hieße das ja, wie gesagt in dem Zusammenhang hier, dass sie praktisch vollkommen vom Glauben an Jesus abfallen würde oder zumindest ein großer Teil der Gemeinde Jesu. dass ein Teil der wiedergeborenen Gemeinde Jesu direkt mit dem Antichristen Hand in Hand arbeiten würde, rebellieren würde, sich verführen lassen würde und gerichtet würde mit dem Antichristen. Die Gemeinde wird aber nie mit dem Antichristen gerichtet. Dann würde die Gemeinde nicht mehr, das hieße, dass die Gemeinde nicht mehr vom Heiligen Geist, sondern vom Satan beherrscht würde. Denn dieser Abfall, um den es hier geht im 2. Thessalonicher Brief, das ist ein Offenbarwerden des Antichristen in der Macht und Wirksamkeit Satans. Es mag sich hier jedes Gotteskind selbst einmal prüfen, das habe ich mir gedacht. Ich meine, wir wissen alle, wir sind nüchtern genug, ich habe es versucht zu erklären. Und das kann ja auch schwere Konsequenzen nach sich ziehen. Wir können in Sünde fallen. Wir können auch die Welt lieb gewinnen. Paulus sagt über Demas, er hat die Welt lieb gewonnen. Aber er sagt nicht in dem Sinne, dass er abgefallen ist. Er ist in Sünde gefallen. Aber fragen wir uns jetzt mal, können Sie sich vorstellen, also ich spreche die Kinder Gottes jetzt unter uns an, die wiedergeboren und gerettet sind, können Sie sich vorstellen, sich einmal bewusst allem zu entsagen, was Sie in Christus erkannt und angenommen haben? Können Sie das? Was meinen Sie? Können Sie sich vorstellen, dass mal ein Tag kommt, wo Sie sagen, nicht mal sagen kann man es, ja? Wo Sie das Schlimmste denken über das Blut Jesu und wo Sie Ihr Leben praktisch dem Antichristen überliefern. Könnten Sie sich das vorstellen? Sehen Sie, das Wort hier im 2. Thessalonicher 2, Vers 3 für Abfall, das heißt im Griechischen Apostasia. Das ist wahrscheinlich Ihnen allen bekannt, Apostasia. Und Apostasia bedeutet Aufstand. Das, was hier steht in Vers 3, bedeutet Aufstand, nicht lediglich Abfallen, ja? Sondern regelrecht Aufstand oder Rebellion. Durch diesen Abfall, der hier beschrieben wird, wird der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart. Es ist damit direkt verbunden und entspringt der Wirksamkeit Satans. Hier wird der letzte, größte und totale Abfall beschrieben einer Menschheit ohne Gott. Hier geht es um den letzten Schritt des Unglaubens. Darum habe ich auch das Thema so genannt, ja? Es geht um den letzten Schritt des Unglaubens. Ich werde versuchen, es nachher zu erklären. Um eine totale Auflehnung. Um einen regelrechten Aufstand. Um eine nie dagewesene Rebellion gegen alles, was von Gott kommt oder irgendwie göttlich oder geistlich ist, und um eine gleichzeitige Hinwendung zu dem, der aus der Hölle kommt und seinen Ursprung im Satan hat. Das ist Apostasia, Abfall. Der Theologe Gerhard Meyer schreibt dazu: Gesetzlosigkeit meint damit in diesem Zusammenhang nicht die Übertretung einzelner Gesetze, sondern wird zur umfassenden Bezeichnung für die Rebellion gegen Gott insgesamt. Das ist hier gemeint. Können Sie das verstehen, nachvollziehen? Ja, jetzt fragen wir uns natürlich weiter. Wenn damit nicht die Gemeinde, also die wiedergeborene Gemeinde, die Braut Christi, der Leib Jesu gemeint ist, ja, was denn? Was kann dann abfallen? Nach meiner Erkenntnis betrifft dieser letzte, größte und totale Abfall eine bekennende Namenschristenheit, die nicht wirklich wiedergeboren ist. Und die gibt es auch unter uns. Es gibt unter uns Christen, die in den Gottesdienst kommen, sich zur Gemeinde halten und nicht wiedergeboren sind. An den Früchten werdet sie erkennen. Wenn einer in der Sünde beharren kann und ihm das nichts ausmacht, anscheinend, dann müssen wir die Wiedergeburt in Frage stellen. Um diese Leute geht es. Diese bekennende Namenschristenheit wird in der letzten Zeit sich einem oberflächlichen Glaubensbekenntnis entsagen und ihren Glauben dem Menschen der Gesetzlosigkeit schenken. Sie wird sich von dem Sohn Gottes, der das Leben ist, abwenden, und die Ansätze sehen wir schon heute, und sich dem Sohn des Verderbens zuwenden. Um diese Menschen geht es. In Matthäus Kapitel 13 zum Beispiel spricht der Herr Jesus Christus über das vierfache Ackerfeld. Und da sagt er ganz deutlich, dass es Menschen gibt, die das Wort mit Freuden aufnehmen. Ist doch interessant, ja? Dass es Menschen gibt, die das Wort mit Freuden aufnehmen, aber dennoch keine Wurzel haben. Wofür steht die Wurzel? Die Wurzel steht für Wiedergeburt. Sind nicht wiedergeboren. Es war eine seelische Bekehrung oder es war überhaupt keine Bekehrung. Die halten sich, sie sind irgendwie angetan, christlich und so, halten sich dazu, aber sie sind es nicht. Sie haben keine Wurzel. Und Jesus sagt dann auch ausdrücklich, es sind Menschen des Augenblicks. Also Menschen, die nur eine Zeit lang mitgehen, die nicht bleibend durchgedrungen sind. Und wenn dann Anfechtungen kommen oder wenn dann Anforderungen kommen oder wenn es um Besitztümer geht, sagt er, dann fallen sie ab. Also es handelt sich um Menschen, die nie eine Wurzel hatten, die nicht mit Jesus Christus durch den Heiligen Geist verbunden waren, nicht in ihm gewurzelt waren und sich doch zum Wort hielten. Denken Sie an die fünf törichten Jungfrauen. Die hielten sich zum Wort, die warteten auf die Ankunft des Bräutigams und sie waren doch verloren. Sie waren nicht wiedergeboren, denn sie hatten nicht den Heiligen Geist in sich. Dass es wohl Menschen gibt, liebe Geschwister, die sich christlich geben und Christen nennen, aber doch nicht zur Gemeinde Jesu gehören, wird ebenfalls deutlich aus 2. Timotheus Kapitel 3. Dort spricht Paulus über den Menschen der Endzeit und er sagt einleitend, ich lese mal eine andere Bibelübersetzung, das sollst du wissen, für die letzten Tage stehen uns schlimme Zeiten bevor. Dann wird der Mensch der Endzeit beschrieben in den nachfolgenden Versen. Und dann sagt der Apostel Paulus in Vers 5, die äußere Form der Frömmigkeit halten sie fest. Aber von ihrer inneren Kraft wissen sie nichts. Von solchen Menschen halte dich fern. Also dem Apostel geht es auch hier um ein bloßes Namenschristentum, das nicht wirklich bekehrt und durch den Heiligen Geist erneuert wurde, die Kraft des Geistes nicht in sich haben, die sich wohl Christen nennen, die sich fromm geben, christlich geben und es doch nicht sind. Da läuft einem Schauer über den Rücken, ja? Dass das möglich ist. Die Bibelübersetzung Hoffnung für alle sagt so, nach außen tun sie zwar, als seien sie fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich vor solchen Menschen. Und dann in Vers 7 der Zusatz, sie wollen jederzeit etwas Neues hören, sind aber nie willig, die Wahrheit zu erkennen. Also das ist grauenhaft. So nah dran. Sie halten an einer Frömmigkeit fest. Sie sitzen mit unter dem Wort. Sie geben sich als Christen aus, sie wollen auch immer was weiter wissen, also sie studieren in gewisser Weise sogar mit, aber sie sind nie wirklich im inneren Kern des Herzens willig, die Wahrheit zu erkennen. Und was steht hier im 2. Thessalonicher 2? Wir haben schon jetzt ein paar Mal gesagt, ja, die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben, beziehungsweise die der Wahrheit nicht geglaubt haben, Vers 10 und Vers 12. Sie waren immer dabei, und doch nicht von uns, sagt Johannes im Johannesbrief. Das ist möglich. Diese Namenschristenheit kann sowohl in Freikirchen und freikirchlichen Gemeinschaften sowie in der Staatskirche oder in irgendwelchen anderen christlichen Institutionen vorkommen, betrifft aber ganz bestimmt nicht den Leib Christi, der durch die Wiederkunft Jesu zuvor entrückt wird. Aber jeder prüfe sich hier selbst. Ihr Lieben, es ist eine ganz ernste Stunde, in der wir leben. Es ist eine ganz ernste Stunde. Prüfen wir uns mal selbst. Bin ich eigentlich nur ein Mitläufer oder gehöre ich dazu? Bin ich ein bekennender Namenschrist oder bin ich ein wiedergeborener Christ? Von neuem geboren, verwurzelt in Jesus. Ihr Lieben, was über die Menschen kommt, die nur Namenschristen sind, ist grauenhaft. In der zweiten Nacht der Entrückung wird die Menschheit sich von jeder geoffenbarten Wahrheit Gottes lossagen, sich gegen jedes göttliche Gesetz auflehnen. Es wird ein regelrechter Aufstand, Apostasie, Aufstand, Rebellion gegen alles, was von Gott kommt, stattfinden. Ein total geistlicher Anarchismus, eine freiwillige Auslieferung an den Sohn des Verderbens. Im jüdischen Neuen Testament von David Stern wird der Mensch der Gesetzlosigkeit bezeichnet vom Griechischen her als der, der sich selbst von der Tora entfernt. Also als der, der sich selbst von dem Wort Gottes entfernt. Und diese Namenschristenheit macht dann mit. Das ist Apostasie. Eine zurückgebliebene Namenschristenheit wird sich zusammenschließen und jeder christlichen Norm, jeder christlichen Moral, jedem christlichen Wert völlig entsagen. Das Wort Gottes werden sie in jeder Weise dann ablehnen und sich total der Gesetzlosigkeit ausliefern. Dabei wird sie ganz besonders den Sohn Gottes leugnen. 1. Johannesbrief Kapitel 4, das ist der antichristliche Geist bereits. Sie werden durch die Wirksamkeit Satans dem Betrug aller Ungerechtigkeit verfallen, die gesunde Lehre unerträglich finden und von ihr nichts mehr wissen wollen. Die Bibel geht so weit, dass sie uns das sogar aufschließt im 2. Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 3. Es wird die Zeit kommen, da werden die Leute gesunde Lehre unerträglich finden. Stellen Sie sich das mal vor. Sie werden es nicht mehr ertragen können dann, weil sie es über Jahrhunderte abgelehnt haben und von ihr nichts mehr wissen wollen, sich aber immer neue Lehrer nach ihrem eigenen Gutdünken suchen, weil sie etwas hören wollen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Diese Zeit wird kommen. Jetzt fragen wir uns auch mal in diesem Zusammenhang, die Bibel redet über eine Hure, ja, über eine Hure, Babylon in Offenbarung Kapitel 17. Ja, diese abgefallene Scheinchristenheit wird meines Erachtens die Hure Babylon sein. Wer sonst? Überlegen wir mal. Wer anders als eine abgefallene Kirche, ich sage jetzt mal Kirche, und auch mitmischende Freikirchen, denn es gibt schon auch da Institutionen in diese Richtung gehend, welche sich mit allen anderen Religionen zusammentut, also an vielen Wassern sitzt, ja, Offenbarung 17, die Hure Babylon sitzt an vielen Wassern, und sich schlussendlich dem Tier hingibt, könnte dort gemeint sein. Wer kann die Hure Babylon in Offenbarung Kapitel 17 anders sein als eine abgefallene Namenschristenheit? Und das ist hier gemeint. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3. Das wird die Christenheit sein, die sich am Ende ganz von Gott lossagt und sich vom Antichristen beherrschen lässt. Und darum tun wir gut daran und dürfen auch nicht müde werden, irgendwie, denke ich, vor einer Weltkirche und vor einer Ökumene zu warnen. Und da bloß nicht mitzumachen. Drittens, und das wird uns vielleicht schockieren etwas, ich weiß es nicht, wir haben es schon ein paar Mal angedeutet. Des Weiteren betrifft dieser Abfall, der hier beschrieben wird, einen Großteil des jüdischen Volkes. Können Sie das glauben? Sehen Sie, wenn es uns auch schwerfällt vom Naturell her, weil wir Israel lieben, so dürfen wir doch nicht unterschlagen, dass gerade die Israeliten den Bund mit dem Antichristen schließen werden. Nach Daniel Kapitel 9, Vers 27. Oder mit dem Volk des kommenden Fürsten. In Jesaja Kapitel 24 bis Kapitel 27 finden wir die kleine Apokalypse. Also die meisten Bibelausleger sagen, Jesaja 24 bis 27 ist die kleine Apokalypse im Jesaja-Buch. Das Jesaja-Buch, im Jesaja-Buch finden Sie ja jedes Buch der Bibel. Das Evangelium, die Offenbarung, alles finden Sie im Jesaja-Buch. Hat 66 Kapitel, das Jesaja-Buch. Ja? Wie die Bibel 66 Kapitel hat. Und in Kapitel 24 bis 27 finden Sie die sogenannte kleine Apokalypse, weil das dort Beschriebene ein Bild ist für die Not der großen Trübsal des Tages des Herrn. Es werden dort Dinge beschrieben, die sich nur auf die Endzeit beziehen können, auf keine andere Zeit. Ich habe die Stellen hier aufgeschrieben, aber das können wir jetzt nicht alles lesen. Auf jeden Fall heißt es da in Jesaja Kapitel 24, 5, die kleine Apokalypse, und da geht es zunächst um Israel, dann aber um die ganze Welt. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Ja, wer kann denn den ewigen Bund brechen? Wer hat denn mit wem einen ewigen Bund geschlossen? Wer? Abraham. Gott mit Abraham. Ich schließe mit dir einen ewigen Bund. 1. Mose 12, 1. Mose 15, 1. Mose 17. Und der Antichrist, der Mensch der Gesetzlosigkeit, wird ja der Scheinmessias des jüdischen Volkes. In Jesaja 28, 15 heißt es dann aber demgegenüber: Ihr sprecht, wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich einen Vertrag gemacht, wenn die brausende Flut daherfährt. Das ist der Bibelvers, dass man denkt, Israel macht mit dem Antichristen einen Bund des Friedens. Ja? Und wir sehen ja heute schon, der Schrei nach Frieden wird immer lauter. Was meinen Sie, wenn jetzt ein Mann aufstehen würde und sagen, kommt, ich bringe euch den Frieden, den ihr braucht, zwischen Araber und Israeliten. Die werden alle drauf reinfallen. Die ganze Welt wird mitmachen, weil sie jetzt schon mitmischt. Wenn die brausende Flut dahinfährt, wird sie uns nicht treffen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht und Trug zu unserem Schutz gemacht. Ihr habt mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich einen Vertrag gemacht. Jetzt sehen Sie das mal gegenüber. Da wird dem jüdischen Volk gesagt, und darüber hinaus natürlich der ganzen Welt, ja, ihr habt den ewigen Bund gebrochen, den Bund Gottes mit Abraham. Und demgegenüber habt ihr einen Bund gemacht mit dem Tod. Abfall. Abfall. Wenn Gott, dafür dürfen wir ihm danken, von Herzen, dass Gott den Bund mit Abraham ohne Bedingungen geschlossen hat, an sich selbst. Gott hält an dem Bund fest und das wird zur Seligkeit für Israel. Ja, aber darum sagt Jesus in Matthäus 24, wo meines Erachtens in erster Linie nur Israel angesprochen wird, in erster Linie. Darum sagt er, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig. Darum sagt er das. Die Führer des Staates Israels und ein Teil des jüdischen Volkes werden den Bund mit Gott brechen und einen Bund mit dem Totenreich, das heißt mit dem Antichristen, der seine Macht ausschließlich aus Satan bekommt, schließen. Das ist der größte Abfall aller Zeiten im jüdischen Volk. Der Jesus tönte es selber an in Johannes 5, Vers 43, ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Der Jesus sagt in Matthäus 24 seiner Endzeitrede, wo Gemeinde noch gar nicht offenbar war. Ich glaube, dass in Matthäus 24 der Jesus spricht zu Israel und zu dem Überrest des gläubigen jüdischen Volkes. Nicht in erster Linie zur Gemeinde. Muss man auseinanderhalten, sonst bringt man alles durcheinander. Alles durcheinander. Da sagt der Jesus in Matthäus 24, 10 bis 13, dann werden viele abfallen. Ja, wer denn? Juden. Und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit Überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Das betrifft die große Trübsal. Wer danach am Ende übrig ist, da sehen wir, dass damit nicht die Gemeinde gemeint sein kann. Ja? Kann nicht Gemeinde damit gemeint sein. Die Gemeinde wird auch so selig. Aber in der großen Trübsal, wer dann noch am Ende übrig ist vom jüdischen Volk und wenn Jesus dann wiederkommt in Herrlichkeit, dann wird der Überrest, der wird dann selig. Das ist hier gemeint. Ja, dieser Abfall des jüdischen Volkes beginnt damit, dass sie einen Friedensbund mit dem Antichristen eingehen und ausrufen, Friede, Friede. Das ist dann eigentlich der Abfall. Ja? Und darum sagt Paulus im 1. Thessalonicher 5, 2, und da spricht er nicht von Gemeinde, er sagt, wenn sie, ja wer? Ja, denn ihr selbst wisst genau, also die Gemeinde weiß genau, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn wenn sie, wer sie? Israel und die Welt sagen wird, Friede, Friede, Sicherheit, keine Gefahr, dann kommt das plötzliche Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Also, das sind die drei Punkte. Was ist mit Abfall gemeint? Ich glaube, nicht die wiedergeborene Gemeinde, sondern eine Scheinchristenheit und Israel. Das ist der Abfall. Aber, und das ist natürlich jetzt sehr wichtig, und das dürfen wir auch nicht überschlagen und unterschlagen, das sagt ja Paulus sehr deutlich, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist jetzt bereits wirksam, sagt er. Also die Vorzeichen sind da. Er sagt in Vers 7, denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückkehrt, aus dem Weg ist. Also Paulus sagt, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist jetzt schon wirksam und nimmt zu. Ja? Jetzt schon, vor der Entrückung, vor der großen Trübsal, nimmt dieses Geheimnis, die Infiltration der Gesetzlosigkeit, des Abfalls, nimmt bereits zu. Aber wenn dann die Gemeinde weg ist, da kommen wir ein andermal drauf, dann bricht es radikal durch und dann ist der Abfall da, die Apostasie, die in Vers 3 beschrieben wird, die in der großen Trübsal sich offenbart durch den Antichristen, durch den Sohn des Verderbens. Sehen Sie, liebe Geschwister, alle Zeichen der Endzeit werfen ihre Schatten voraus, nicht wahr? Ich bin auch der Meinung, dass auch wenn der Herr Jesus in Matthäus 24 in diesen Endzeitreden über Erdbeben berichtet und über Katastrophen und über Himmelserscheinungen und über Pestilenzen, Krankheiten und so weiter, falsche Propheten, dann betrifft auch das hauptsächlich die große Trübsal. Aber wir merken heute schon, wie es zunimmt, ja? Die Intervalle werden kürzer und die Ereignisse stärker, nicht? Und so ist es auch mit dem Abfall und auch mit dem Aufstand der letzten Tage. Es regt sich bereits das Geheimnis der Gesetzlosigkeit und ist wirksam in fortschreitendem Maße schon von den Tagen der Apostel an. Doch vollumfänglich offenbart es sich erst am Tag des Herrn nach der Entrückung. Unsere Welt, schauen wir doch mal hinein, jetzt müssen wir ein bisschen aktuell werden. Unsere Welt befindet sich in einem Entwicklungsstadium nach unten. Wir stehen bereits mitten in einem christlichen und politischen und moralischen Werteverfall auf allen Gebieten, man kann sagen, so wie es nie gewesen ist. Professor Dr. Ed Hinson schreibt, das geistliche Vakuum unserer Zeit wird nun durch die Finsternis des Bösen ersetzt. Wir sind keine hauptsächlich christliche Gesellschaft mehr. Die Symbole und die äußerlichen Dinge bleiben bestehen. Doch das Herz und die Seele des Christentums werden durch das säkulare Streben nach einem Leben ohne Gott ersetzt. Es wird immer deutlicher, dass viele der heute lebenden Menschen an all den falschen Orten suchen, um ihrem Leben Sinn und Ziel zu geben. Alexander Solzhenitsyn bemerkt hierzu, die Mächte des Bösen haben mit ihrer entscheidenden Offensive begonnen. Das ist unsere Zeit. Das Wort Säkularismus ist heute in aller Munde, ist ein Trendwort unserer Zeit geworden. Es ist aber lediglich ein modernes Wort für Abfall, für Apostasie. Säkularismus heißt nichts anderes als weltlich im Gegensatz zu geistlich. Säkularismus heißt Verweltlichung, heißt genauer genommen Loslösung. Loslösung von Gott, von seinen Werten, von seinem Wort. Wir leben in einer säkularisierten Welt. Stimmt's? Israel zum Beispiel. In Israel hält ein zunehmender Trend des Säkularismus Schritt mit dem Ruf nach Frieden. Und jetzt fragen Sie sich mal, wohin das führt. Es gibt in Israel eine Gruppe von Menschen, da wird der Ruf nach dem Messias wach. Es kommen immer mehr Juden zum Glauben an den Messias. Man kann sagen, diese Zahl wächst, wenn auch langsam, aber sie wächst doch immerhin. Es gibt einige tausend messianische Juden heute in Israel. Die Zahl genau weiß man nicht, aber sie gibt es und man stellt auch hier und da fest, die Menschheit in Israel wird fragender. Aber auf der anderen Seite weiß man auch, dass ein Großteil des jüdischen Volkes in diesem Säkularismus lebt. Sie trennen sich, sie lösen sich von der Bibel. Sie wollen damit gar nichts mehr zu tun haben. Aber der Schrei nach Frieden ist da. Wo führt das hin? Fast ganz Europa wird im Moment von sozialistischen Parteien regiert, wodurch unsere Gesellschaft verändert wird. Ähnlich übrigens wie zur Zeit vor Hitler. Gesetzliche Schranken werden abgebaut. Unschuldige Kinder dürfen abgetrieben werden. Immer mehr. Verbrecher aber sollen nicht mehr abgehört werden dürfen. Kaufhausdiebstähle und andere Kleindelikte, wird es heute genannt, werden bagatellisiert, wenn gar nicht mehr geahndet. Haschisch und Marihuana wird entkriminalisiert, sagt man. So nennt man das. Also es darf für jeden frei zugänglich werden. Homosexuelle Lebensgemeinschaften werden toleriert, dem gesetzlichen Schutz unterstellt. Ja? Also der Ehe, Familie gleichgestellt in Trauung, Schutz, sogar Versicherungen, Adoptionen von Kindern, Altersversorgung. Es gibt jetzt neuerdings Barbie-Puppen als gleichgeschlechtliche Liebespaare zu kaufen. Barbie-Puppen, also zwei Männer statt Mann und Frau. Kann man kaufen. Wir werden die Kinder schon damit hineingezogen. Das ist doch normal heute. Das persönliche Einstehen aber im gleichen Atemzug für christliche Grundsätze und Überzeugungen wird demgegenüber dämonisiert. Bibelfundierte Christengemeinden werden durch die Medien immer mehr ins Abseits gedrängt, islamische Fundamentalisten gleichgestellt und mit Sekten über einen Kamm geschert. Unsere Welt wird von Satan zum Betrug der Ungerechtigkeit verführt und so zum Menschen der Gesetzlosigkeit geführt. Auf kirchlicher Ebene ist seit Jahren ein beispielloser theologischer und ethischer Niedergang zu verfolgen, auch auf jedem Gebiet. Es werden Ansichten vertreten und ihnen auf Kanzeln und auf Lehrstühlen Raum geboten, die der Bibel und dem reformatorischen Bekenntnis also wirklich aufs Heftigste widersprechen. Wofür die Reformatoren noch gekämpft haben und bereit waren, ihr Blut zu geben, wird heute leichtfertig über Bord geworfen. Es werden neue Gottesbilder verkündigt von den Kanzeln, Universitäten. Die Schöpfung und die Inspiration der Heiligen Schrift durch Gott wird geleugnet. Die Gebote werden missachtet, die Religionen werden vermischt. Die Gottheit und Person Jesu Christi als alleinselig machend wird deutlich in Frage gestellt. Wie sehr, frage ich mich, müssen hier wahrhaft bibelgläubige Pfarrer und wahrhaft bibelgläubige Kirchenmitglieder, die es ohne Zweifel gibt, leiden? Die Schmerzensgrenze ist mehr als erreicht. Wenn diese entrückt sind, dann wird es vollends in diesen Institutionen zum Abfall kommen. Aber hier sind natürlich auch die Freikirchen angesprochen, ja? Wir stehen da nicht drüber. Dr. Uwe Simon, netto lutherischer Theologe und Journalist, schrieb in der Idea Spectrum im Oktober, schreibt er also selber, ich zitiere ihn, lutherischer Theologe und Journalist, lebt in Amerika: Meine lutherische Kirche hat sich zur Wurst reduziert, zur Salami, deren Substanz sich scheibchenweise verringert, schreibt er über seine Kirche. Das Zeitschriftenmagazin Focus berichtet darüber, dass eine Mehrheit von Kirchenmitgliedern und Pfarrern nicht mehr an wesentliche, heilsentscheidende Aussagen des Evangeliums glaubt. Eine Umfrage zufolge sollen 3/4 nicht mehr an die Auferstehung Jesu glauben. Das Fundament des christlichen Glaubens, ja, des Christentums überhaupt. 1/4 der evangelischen Pfarrer in Deutschland soll nicht mehr an die Auferstehung Jesu glauben. Nur 21% der Pfarrer in Deutschland bezeichnen Jesus als ihr Vorbild. Nur 21%. Und für fast 40% ist Jesus nicht der Sohn Gottes. Antichristentum mitten in der Kirche. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Aber auch in der Schweiz, ihr kommt auch nicht ungeschoren weg, auch in der Schweiz soll es, hören Sie gut zu, nach einem Bericht von Ethos, habe ich dort gelesen, soll es in der Schweiz nur noch 43% der Menschen zwischen 16 und 35 Jahren geben, die daran glauben, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat. Also man kann sagen, die Hälfte glaubt es nicht mehr. Der Menschen, die die Schweiz ausmachen, zwischen 16 und 35 Jahren, das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft, die in die Zeit, vielleicht, ich weiß es ja nicht, vielleicht, weiß ja nicht, wann der Herr kommt, aber die vielleicht in diese Zeit der großen Trübsal hineinwächst. Der Kommentar von Ethos war dann, das Wissen um die göttliche Wahrheit sinkt. Die evangelische Kirche verliert jedes Jahr 250.000 Mitglieder. Die katholische Kirche jedes Jahr 120.000 Mitglieder. Auf der einen Seite aber sind immer mehr Übertritte zum Islam zu verzeichnen. Es gibt heute bereits 100.000 deutsche Buddhisten und 500.000 Sympathisanten. Der Buddhismus wird als die derzeitige Trendreligion bezeichnet, wobei doch die Bibel so deutlich sagt in 1. Johannes 5, liebe Kinder, hütet euch vor den heidnischen Göttern. Und da wird der Dalai Lama, der wird eingeladen. Der Mann füllt ganze Stadien und er ist Gottkönig. Und die Bibel sagt, hütet euch vor den heidnischen Gottheiten. Ich glaube, den Bibelvers kennt man gar nicht mehr. Luther soll einmal gesagt haben, dass die Kirche auch zu einer Institution Satans verkommen kann, wenn sie nicht mehr den Maßstäben der Bibel entsprechend lebt. Und genau das ist es, was der Apostel Paulus im 2. Thessalonicher Brief sagt, wenn er über den Abfall spricht und lehrt, der durch den Menschen der Gesetzlosigkeit hervorgebracht wird, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit Satans erfolgt. Vers 9. Wenn wir heute schon so fortgeschritten sind in diesem Abfall, gehen wir da nicht recht in der Annahme, dass der Tag des Herrn vor der Türe steht und damit die Entrückung noch näher sein könnte? Darf man diese Schlussfolgerung nicht ziehen? Ist das verkehrt? Immer mehr Gemeinden, immer mehr Christen lassen heute den Ruf erschallen, Jesus kommt bald. Das ist ganz wichtig. Offenbarung 22, der Geist und die Braut sprechen, komm, bis heute. Eine ernste endzeitliche Warnung. Immer wieder wird in den endzeitlichen Reden der Apostel die Gemeinde angesprochen. Warum? Die Briefe sind ja an Gemeinde gerichtet. Warum? Weil sich in ihr auch solche aufhielten, die noch nicht ganz ernst in der Nachfolge gemacht haben. Gleichzeitig wird die Gemeinde selbst gewarnt, sich nicht verführen zu lassen, denn es ist wohl möglich. Ja? Warnung vor falschen Lehrern. 2. Petrus Kapitel 2, Vers 1 zum Beispiel. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden. Falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen, ein schnelles Verderben. Es handelt sich dabei um Lehrer, die ihren Platz innerhalb der Gemeinde Jesu einnehmen. Davor warnt Paulus. Das ist Abfall. Ja? Wobei auch zu beachten ist, ja, dass Erkauftsein nicht Erlösen bedeutet. Erkauft sind alle. Erkauft ist die ganze Welt durch das teure Blut unseres Herrn Jesus Christus. Aber sind nicht alle erlöst, nur die es annehmen. Und diese falschen Lehrer, die haben es nicht angenommen. Ja? In 1. Johannes 2,19 heißt es, es ist die letzte Stunde. Diese Feinde Christi kommen zwar aus unseren eigenen Reihen, sagt Johannes, in Wirklichkeit aber haben sie nie zu uns gehört. Denn wären sie wirklich Christen gewesen, hätten sie sich niemals so weit von uns entfernt. Sehen wir? Nun aber ist für jedermann sichtbar geworden, dass sie gar nicht zu uns gehören. Also es gibt Menschen, es gibt Christen in der Christenheit, die nicht dazugehören und irgendwann wird es offenbar. Oder Judasbrief. Als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben, diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Innerhalb der Gemeinde Jesu. Ja, und da werden wir als Gemeinde, wir werden da sehr gewarnt, niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Ja, nicht über die Gemeinde, über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Mitteilhaber. Ihr Lieben, es bleibt uns jetzt am Ende nur noch eins zu sagen. Wo stehen wir? Wo stehen Sie? Es ist wichtig, dass wir in der Gemeinde Jesu, dass wir die Geister unterscheiden. Es ist wichtig, dass wir recht teilen die Schrift. Es ist wichtig, dass wir die Konsequenzen ziehen. Aber auch in Liebe weiter das Evangelium verkündigen, denn Gott kann noch Gnade schenken. In 2. Timotheus 2 heißt es ab Vers 24, ein rechter Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern freundlich und milde gegen alle sein. Er sei ein guter Lehrer, der auch Unrecht gelassen ertragen und sogar Widerspenstige in Geduld zurechtweisen kann. Vielleicht schenkt ihnen Gott doch noch eine Bekehrung, dass sie die Wahrheit erkennen, wieder zu sich kommen und herausfinden aus den Stricken des Teufels, der sie gefangen hielt, damit sie seinen Willen tun. Ich weiß nicht, wen das von uns betrifft. Es gibt Leute in der Gemeinde, die sind nicht wirklich bekehrt. Und die befinden sich auf einem ganz gefährlichen Weg. Vielleicht ist es heute Ihre Gelegenheit, die der Herr Ihnen schenkt, herauszutreten aus einem halben Christentum hin zur völligen Bekehrung zu Jesus, ehe es zu spät ist. Ich lese gerade in 1. Mose, und da sagt, nach einer anderen Bibelübersetzung, und da sagt Gott dem Abraham, das hat mich heute Morgen so angesprochen, dass ich für mich selbst beten musste, da sagt Gott dem Abraham, da erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Allvermögende, führe dein Leben unter meinen Augen und werde ungeteilt, und werde ungeteilt mit mir eins. Das hat mich unheimlich angesprochen in der stillen Zeit. Ja? Führe dein Leben unter meinen Augen und werde ungeteilt mit mir eins. Wen geht das heute Morgen an? Wen geht das heute Morgen unter uns an? Ist es nicht die Gelegenheit, die Gott Ihnen gibt und vielleicht heute, vielleicht zum letzten Mal, ich weiß es nicht, die Gnade schenkt, sich zu bekehren, ehe es zu spät ist. Amen.
In der Predigtreihe Biblische Entrückungslehre hörten Sie heute von Norbert Lied den 8. Teil. Er sprach über das Thema Der letzte Schritt des Unglaubens. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!